Neue Folge Street Culture Dialogues. Mein Name ist Nico Beckspin und ich bin heute hier mit dieser Stimme nicht würdig, einen Podcast auslauern zu führen. Aber dafür habe ich ja meinen kongenialen Partner an meiner Seite. Leo, du bist ja jetzt quasi in deiner dritten Podcast-Aufnahme. Ist also der Moment, wo du mal komplett übernehmen könntest, ne?
So sieht's aus. Glücklicherweise bei einem Thema, in dem ich sehr drin bin. Denn wir freuen uns heute in der dritten Ausgabe bei Street Culture Dialogues niemand geringeren als Steffi Wolter begrüßen zu dürfen, die Grand Dame des deutschen Skateboardings oder europäischen Skateboardings, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Und Steffi, wir freuen uns, dass du heute zu Gast bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, wirklich. Tolles Format, was ihr da geschaffen habt.
Oh, das sind schon mal auf jeden Fall sehr gute Lorbeeren. Das heißt, du bist in einem Raum, in dem du dich wohlfühlen wirst. Du hast es eben gerade sehr schön beschrieben, Leo. Es wäre ja dann jetzt ja eigentlich auch ganz wichtig, den Menschen da draußen, wenn sie es noch nicht wissen, was ja dann eigentlich ein Skandal wäre, ein kleines bisschen Lebensgeschichte auch zu sehen. Steffi, kannst du uns ein kleines bisschen erklären, wie du da rangekommen bist ans Thema, warum Skateboarding für dich ein Thema geworden ist? Und ich weiß, diese Geschichte hast du schon 100-mal erzählt. Ja. Stell dir vor, du musst das jetzt in diesem Kontext nochmal so ein bisschen kompakt als Intro erzählen, damit die Leute jetzt, du weißt, so Cliffhanger und so. Wir sind hier in der Marketingwelt, Elevator Pitch. Ganz kurz erklären, warum bist du eigentlich so cool, wie du bist?
Also, ich denke, Skateboarding an und für sich ist ja schon mal cool als Hub oder als Sport. Manche sagen ja, es ist ein Lifestyle, ne? Wir hören das immer wieder. Ich glaube, ich bin da gelandet, weil ich irgendwie auf meine Art und Weise eine Einzelgängerin bin. Auf der anderen Art und Weise liebe ich Menschen, liebe es irgendwie, mit denen zusammen zu sein. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, im Skateboarding in einer sehr kreativen Welt irgendwie schon seit jetzt ja nunmehr 30 Jahren zu Hause gefühlt. Ich bin dazu gekommen tatsächlich über meinen Bruder, ganz klassisch, älterer Bruder, Skateboard gehabt. Okay, nehme ich auch. Ja, nee, du kannst nicht skaten, du bist ein Mädchen. Doch, ich kann auf jeden Fall skaten. Und wenn ihr sagt, ich kann nicht skaten, dann erst recht. Also von dem her hat es dann eben so angefangen, dass ich dachte, okay, ich muss das jetzt auf jeden Fall machen, wenn alle sagen, es gibt irgendwie keine Mädchen, die Skateboard fahren. Und so hat die Geschichte dann irgendwie in den 90er Jahren angefangen. Und tatsächlich bin ich seitdem nicht mehr davon weggekommen. Also weder beruflich noch natürlich privat, weil es immer wieder Berührungspunkte gibt in meinem Leben. Egal, welchen Weg ich eingeschlagen habe, Skateboarding war immer bei mir und in meinem Herzen. Ja, und deswegen, es gibt halt so viel mehr als nur ein Sport zu sein oder auch ein Lifestyle, sondern es ist halt auch Freundschaften. Ja, und von dem her finde ich, ist es eine der großartigsten Kulturen, die man so auf der Welt finden kann.
Perfekt, wunderbares Intro. Man muss ja auch, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber du bist ja auch vom Profil her der perfekte Gast für dieses Format. Ne? Du bist nicht nur selbst jahrelang als professionelle Athletin in der internationalen Skateboard-Szene tätig gewesen, sondern bist ja auch sowohl innerhalb der Core-Bubble als auch extern später in verschiedene markenverantwortliche Positionen dann auch tätig gewesen. Und genau diese Brücke, die wir hier versuchen zu schlagen mit Street Culture Dialogues zwischen Core und, ich will es nicht sagen Kommerz, aber der Marketing- und Werbewelt, da gibt's niemanden, keine bessere Symbolfigur oder eine Person, mit der man sich drüber unterhalten kann, als du gefühlt.
Ja, danke. Danke, danke. Ganz genau. Also irgendwie bin ich da ja eigentlich mehr zufällig reingerutscht als geplant. Also es hat bei meiner Ausbildung angefangen. Ich war tatsächlich damals ja schon relativ viel unterwegs, viele Contests gefahren und ich hatte immer das Problem, okay, jetzt Abi gemacht, ja, was machst du jetzt? Okay, arbeitest erstmal ein Jahr im Skateshop und was kommt dann? Ja, dann hatte ich glücklicherweise einen Sponsor, damals Rackwear, ein deutsches Streetwear-Brand, die so nett waren und mir eine Ausbildung anzubieten als Groß- und Außenhandelskauffrau, nannte man das. Und mir aber die Wochenenden freizugeben, weil ich wirklich das Problem hatte, also von April bis Oktober, früher muss man sich vorstellen, gab es wirklich fast jedes Wochenende irgendwo einen kleinen Contest oder auch international dann eben nach USA oder innerhalb von Europa. dass ich jemanden finde, der sagt, okay, du kannst frei haben, du hast irgendwie Narrenfreiheit ab Donnerstagabend und dann bin ich ja wirklich meist donnerstagsabends noch weg und dann übers ganze Wochenende auf den Events gewesen und dann ja saß ich mit Ach und Krach montags morgens im Office und habe Aufträge eingegeben, aber es war eine super Zeit. Genau, und wie gesagt, das hat mich beruflich immer wieder begleitet. Danach bin ich ja zur Firma Vans lange gegangen, also war ja über eine Dekade dort als Central Marketing Manager für Europa zuständig und habe dann ab dem Zeitpunkt so ein bisschen die Seiten gewechselt, also vorher eben relativ viele Contests und als aktive Athletin noch auf der einen Seite, ich sag jetzt mal, gearbeitet und dann eben auf der anderen Seite habe ich dann also klassisch angefangen mit Event Coordination, Athlete Management und so weiter und so fort. Und auch da muss ich sagen, war ich ja auch mit die erste Frau, die sozusagen dann als Teammanager auf einmal so 10 Jungspunde verantwortet hat, egal ob jetzt BMX, FMX, Skate, Surf. Wir hatten ja bei Vans glücklicherweise so sehr viele Kulturen, sehr viele Sportarten aus unserem Bereich, die wir dort unterstützt haben und habe da so das Einmaleins auch der anderen Sportarten gelernt, was für mich total cool war und eine ganz, ganz, ganz tolle Herausforderung, weil ich mit 25 das erste Mal auf dem Snowboard stand. Und auch mit, ich glaube, ja auch so in dem Alter das erste Mal so richtig gesurft bin, weil vorher war für mich alles nur Skateboarding. Und ich bin nie auf andere Sachen, weil ich mir dachte, boah, wenn du dir jetzt beim Snowboarden irgendwie das Knie verdrehst oder sonst irgendwas, dann kannst du ja nicht mehr Skateboard fahren. Das also war für mich total undenkbar. Und dann musste ich ja berufenswegen mich mit diesen Sportarten beschäftigen und habe dann erst festgestellt, wie cool, wie like-minded eigentlich diese ganzen Menschen sind zu uns Skateboardern. Natürlich sind sie anders und ihre eigene Nische, aber ich glaube, es verbindet uns auch eben immer ganz viel. Und
das ist total interessant, weil genau das arbeiten Nico und ich hier eigentlich auch regelmäßig raus in jeder Folge. Ne? Du hast verschiedene Repräsentanten verschiedener Urban Cultures und letztlich funktionieren alle Subkulturen doch nach sehr ähnlichen Mustern oder Codes, wie man sie auch nennt. Jeweils aber natürlich mit ihren eigenen Eigenwilligkeiten sozusagen. Aber das ist einfach super spannend zu sehen. Und um dann vielleicht auch wieder so die Brücke zurückzuschlagen. Du hast dich ja dann sogar daraus auch noch rausentwickelt. Ne? Viele, also es ist ja eh schon bemerkenswert, dass du so eine Pionierin warst, selbst, also was die als Athletin sozusagen, ne, einer der ersten weiblichen Skate-Pros in Europa oder vielleicht sogar global, das kannst du vielleicht besser einordnen, ne? In dieser großen damaligen Boomzeit zu Tony Hawk's Pro Skater 2 und 3, ne, wo es gefühlt Sky was the limit damals für Skateboarding und in jeder zweiten Werbung wurde Skateboarding aufgegriffen, so richtig popkulturelles Thema damals. Also du hast da echt viel mitgenommen. Aber ne, hast dich auch beruflich dann weiterentwickelt, dort irgendwie so bei Vans dein Ort gefunden und dabei ist es aber nicht geblieben, sondern du hast dich sogar dann auch nochmal wirklich aus dem Core hier hinaus entwickelt und warst dann jetzt zum Beispiel auch bei Armed Angels im Marketing, ne? Und bis heute ja auch freie Marketingberaterin oder Consultant sozusagen.
Genau, ja. Vielleicht ganz interessant zu wissen, oder ich sag mal, die Brücke, weil man sagt Vans, Armed Angels, für die Armed Angels nicht kennen, ist so mit eines der größten nachhaltigen Textillabels in Europa mittlerweile. Da komme ich dann immer auf das Thema Fashion, was für mich immer schon ein Steckenpferd war, oder sagen wir mal Streetwear oder dann eben in andere Modearten weiterentwickelt. Skateboarding hat für mich immer was mit Ausdruck zu tun gehabt und natürlich auch über die Kleidung, über Anderssein, über Dinge erfinden, um sich abzuheben von der Masse. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, also durch meine, ich sag jetzt mal, 30-jährige Beobachtung des Marktes, des Klamottenmarktes, angefangen mit meiner Ausbildung bei Rackwear, über Vans und so weiter, dass viele Trends wirklich von der Straße kommen und unsere Kulturen diese Trends mit erfinden oder sie sich aus der Straße entwickeln, weil diese Leute wirklich kreativ sind und eben immer so ein bisschen anders, immer so ein bisschen individuell, aber dann doch in der Gruppe zusammen das ausleben. Und das war für mich schon immer so eine sehr interessante Sache und auch was, was man mit in so ein Label wie Abend Angels mitnehmen konnte, ne? Weil man sich halt überlegt hat, okay, wie bauen wir jetzt eine Differenzierung dieses Brands auf? Und ich hatte da wirklich auch eine tolle Aufgabe, dann wirklich in die Brand Strategy zu gehen und zu sagen, okay, warum stehen die Leute denn morgens auf und warum wollen die denn Abend Angels faire Klamotten tragen, genauso wie andere aufstehen und sich fragen, warum trage ich denn Streetwear? Oder ne, was repräsentiert das für mich? Und das finde ich, da ist so der Brückenschlag zu der gesamten Kultur, die wir haben und für mich in meiner Expertise, jetzt würde ich sagen, gerade auch Richtung Fashion, dass man da ganz viel rausholen kann, um ein Brand zu differenzieren von anderen, um herauszustechen. Und vielleicht, wenn wir nachher noch einen größeren Bogen schlagen, auch zum Content zum Beispiel. Also Content. Es geht nur um Content die ganze Zeit. Alle Beratungen, die ich mache, alle Firmen, die ich betreut habe in meiner freien Zeit. Und ich bin immer noch treu der Firma Vans, sowie auch nachhaltigen Brands, aber eben meist im Fashion- oder im Textilkontext. Und Schuhkontext auch vor allen Dingen, geht es ja eigentlich darum, also wie kriegen wir Content, der sich von anderen unterscheidet? Und ein großes Learning, auch jetzt von einer Firma, die ich betreue, ein sehr junges, vertikales, also rein digitales Streetwear-Brand, Direct-to-Consumer, also gar kein Wholesale. Es geht nur um Content, die ganze Zeit. Ich habe natürlich noch klassisch Marketing gelernt oder habe so das ganze Portfolio von allen Tools, die man so nutzen kann, um etwas bekannt zu machen, um eine Geschichte zu erzählen. Und da fokussiert sich dann wirklich alles auf digital und Content. Und genau, vielleicht wollen wir da später noch mal ein bisschen tiefer reingehen in dieses ganze Thema.
Kann ich direkt sogar dabei bleiben, weil eigentlich finde ich es cool, dass du gerade schon gesagt hast, ne? Wo hat sich der Mainstream vielleicht schon bei Urban Cultures bedient, ohne dass es allen so wirklich auffällt? Ne? Das ist so das Thema Street Style, ja. Fashion, ne? Also du meintest es ja gerade schon, egal ob Skateboarding oder andere urbane Subkulturen sind, einfach diese Petri, Inspirations-Petri-Schale für vieles, was dann so in der Fashion-Industrie aufkommt. Und genauso ist Content, beziehungsweise die Art und Weise, Content zu generieren, auch einfach aus eigenem Antrieb heraus. Das ist ja auch was diese urbanen Kulturen, vor allem auch Skateboarding eben so ausmacht. Und dieses Engagement, was auch online damit einhergeht, ne, so Thema organische Reichweite und so weiter.
Ja, richtig.
Das ist auch was, und das versuchen wir hier so ein bisschen auch rauszuarbeiten, ne, was für Chancen urbane Subkulturen irgendwie für Brands, die erstmal nichts damit zu tun haben, per se bieten können. Und da ist die Art und Weise, wie Content produziert und auch konsumiert wird, ein super interessantes Thema. Also teil da gerne mal deine Insights.
Ja, also ich sag mal so, viele Brands, gerade im Modebereich oder auch Plattformen, About You, Zalando etc. pp., suchen ja immer wieder neue Zielgruppen, beziehungsweise die wachsen ja im Grunde genommen von unten nach, werden älter. Ich beschäftige mich relativ viel mit Gen Z im Moment und Doomscrolling, man muss es einfach so sagen, ja. Was mir wirklich aufgefallen ist, so in den Analysen, auch durch meine Arbeit für verschiedene Kunden, Gen Z ist wirklich nicht so einfach zu bekommen. Das heißt, man muss immer gucken, okay, was ist die Hook? Haben wir eine Double Hook? Haben wir einen Überraschungsmoment? Haben wir ein Reveal? Also diese ganze Content-Arbeit, die im Moment stattfindet, da dreht sich eigentlich alles erstmal darum, haben wir Content, der die Leute dazu bringt, ihr Scrollverhalten sozusagen kurz anzuhalten und sich das wirklich anzuschauen. Dann eine andere Entwicklung noch nebst dieser Hook-Prio gibt es noch, dass natürlich dieser AI-Content dazu kommt. Das heißt, gerade im Modebereich kann man ja mittlerweile Bilder austauschen. Du hast ein Modelfoto und kannst auch bei UGC-Content, also User-Generated Content, was eigentlich von den Creatoren kommt für Brands, kannst du mittlerweile ein Asset nehmen und das durch die AI jagen und auf einmal haben die komplett deine ganze Kollektion von der nächsten Herbst, vom nächsten Herbstdrop an. Das heißt, es sind zwei Entwicklungen, die man wirklich dezidiert beobachten muss und gucken muss, okay, ich als Brand jetzt, wie mache ich mir das zunutze, ohne in die Falle zu tappen, total unauthentisch zu werden, weil natürlich nicht die ganze Zielgruppe merkt das, aber es wird auffallen, wenn du AI benutzt, dann wird es irgendwann auf jeden Fall auffallen. Aber gleichzeitig musst du es nutzen, weil du Kosten runterbringen musst und so weiter und so fort. So, was ist jetzt die Lösung? Meiner Meinung nach ist die Lösung, zu investieren in echten Content, ja, und diesen echten Content nenne ich jetzt mal wirklich mit Ambassadors, Athletes, einfach Menschen, die dem Brand sehr nah sind und die den Brand für dich authentisch repräsentieren. Und da rede ich jetzt nicht von Creatoren, sondern ich rede von echten Ambassadors, weil Creators kann man kaufen, die sind auch wichtig und haben ihre Daseinsberechtigung. Aber man braucht auch die echten Leute und man braucht die Kultur und man braucht den echten Content im Sinne von, wir machen jetzt ein Brand Experience Event, also wir machen was vor Ort und lassen die Leute, nebst, dass sie AI konsumieren und nebst, dass sie vielleicht durch eine gute Hook durch Content gestoppt werden, machen wir wirklich noch Content vor Ort. Wir erzählen euch die echten Geschichten, wir geben euch Leute, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Wir haben, was es denn auch immer ist, ja, ob es jetzt Leute aus dem Breaking sind oder Skateboarding oder Musik oder wie auch immer, aber die echten Peoples, die wirklich für eine Brand auch langfristig dastehen, die man anfassen kann und mit denen man auch echte Geschichten erzählen kann.
Und echte Momente schaffen, ne? Darauf läuft genau, es letztlich auch wieder hinaus.
Einfach wirklich den Jugendlichen auch die Chance zu geben, aus ihrem, ich sag jetzt mal, aus ihrer Bubble rauszukommen und wirklich nochmal zu erleben und zu checken, was es denn heißt, irgendwo auf einem Konzert zu sein oder wie gesagt, beim Breaking mal bei der Skate Week dabei zu sein oder. Es gibt ja eigentlich viele Events und dafür würde ich halt einfach nochmal plädieren, für kleinere, für große Brands, dass sie einfach nochmal überlegen, weil eben diese AI, ich sag mal, diese Schere jetzt gerade kommt, muss man es irgendwie aufwiegen können. AI, super effizient, super gut für bestimmte Assets, die man in seinem Content-Pool braucht, aber den echten Content, wo die Leute wirklich sehen, okay, wir waren da und da und haben da ein Kampagnen-Shooting in Paris gemacht oder wir haben den und den Athleten begleitet und die Geschichte erzählt. Ich glaube, dass das wirklich die Zukunft ist und weiterhin für Differenzierung sorgen wird, wenn man das Game gut hinbekommt. Und natürlich muss man sich trotzdem anpassen an die Gen Z, also wenn man eben neue Kunden haben will oder das jetzt auch die hauptsächliche Zielgruppe ist von Brands und gucken, wie ist denn der Mechanismus? Wie funktionieren die denn wirklich? Interessiert die das? Was umtreibt die denn eigentlich? Wie können wir denn im Endeffekt denen ihre Pains und wenn der Pain ist, ich will cool aussehen, helft mir dabei, cool auszusehen, helft mir dabei, mich mit euch identifizieren zu können, dann haben auch Creator natürlich diese Daseinsberechtigung und da zu sagen, ey, guck, ich habe dieses und dieses Brand an, das style ich so und so und die ziehen sich das ja alle auf TikTok rein. Und letztendlich gibt es ja auch halt, also ne, man muss schon schauen, auch wenn man selber, ich als nicht Gen Z, sondern als Millennial mir manchmal denke, boah krass, was die sich alles reinziehen, ist ja total abgefahren, muss man trotzdem, glaube ich, so viel Respekt auch dieser Generation entgegenbringen, dass sie halt anders ticken wie wir, wo wir sehr, ich sag mal, nicht digital aufgewachsen sind und noch die alte Schule vom Marketing, dieses breite Portfolio kennen, muss man aber trotzdem schauen, okay, wie 6-7, ne? Wie handle ich jetzt diese Zielgruppe bestmöglich, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist im Rabbit Hole auf jeden Fall gefangen, wenn du jetzt damit anfängst. Und du weißt, was es bedeutet, wenn du ich formuliere es vorsichtig, in unserer Altersstruktur mit 6-7 und der Handbewegung loslegst, dann bist du schneller raus aus der Vereinbarung, als du dir wünschen kannst. Ich finde, es ist krass, dir dabei zuzuhören, und deswegen ist es auch, glaube ich, so ruhig auf unserer Seite, weil es so analytisch und so sachlich ist, weil man merkt, du hast es durchgespielt. Und auch von beiden Seiten. Glaubst du denn, was so der größte Painpoint auf Brandsicht ist? Denn du hast ja schon dort mit Leuten zu tun, die nah dran sind. Und die Theorie, die du dir jetzt hier auch transportiert hast, die habe ich schon oft gehört, auch von beiden Seiten. Wir wissen ja, glaube ich, in diesem Kreis alle, aber das ist in Wirklichkeit, und das muss man nochmal deutlicher positionieren, es geht de facto um die Menschen in der Mitte, die es leben und die es spüren. Kapieren das die Marketeers, dass sie Menschen vertrauen müssen, ohne dass die ihnen jetzt Zahlen und Reichweiten geben, sondern vielleicht auch einfach ein Gefühl von dem, was richtig und was falsch ist?
Ja, es gibt welche, die das verstehen, aber ich glaube, viele Marketeers haben eigentlich wirklich den Druck, zu sagen, okay, wie ist der Return on Invest? Ich gucke mir meine ROAS an, meine ganzen KPIs, die ist ja, es gibt ja 28 KPIs mittlerweile im Digital-Marketing, und dann musst du die auch noch interpretieren und auch noch dich dafür verantworten, ja. Der eine schiebt's auf den anderen, weil du hast ja nur noch Experten überall. Im Social Media sitzt ein Experte, dann sitzt im Paid Media ein Experte, dann hast du einen CRM-Manager, der Newsletter und Retention macht und. Da könnte ich ja jetzt mit allen Sparten noch einhergehen. Und dann komme ich bin so der Holy Brand Marketer, der alles irgendwie richten soll. Und die so, ja, aber wie erreichen wir unsere KPIs? Ja, das ist so die Frage. Und denen das Vertrauen zu vermitteln, zu sagen, ja, wir müssen was machen, um KPIs zu erfüllen, aber um auch mittelfristig und dann auch langfristig ein Brand wirklich relevant und standfest zu machen für die nächsten 5 bis 10 Jahre, muss man ein paar Opfer geben, wo man eben keine direkte KPI messen kann, sondern man macht eben ein Brand Experience Event oder man stattet halt Leute, man seedet Produkte an Leute, wo du nicht direkt sagen kannst, so, oh, da sind so und so viel Klicks auf den Videos und ich kann bei Analytics gucken, habe 23 Conversions aus dieser Seeding-Geschichte gemacht, sondern man muss ein bisschen Vertrauen im Sinne von Brandbuilding, Equity, also wirklich einen Markenwert auch aufbauen, damit das Ganze so holistisch funktioniert. Und ich glaube, das ist der Painpoint für viele, die in so einer Verantwortung sind, da also wirklich die Guts zu haben, die Eier zu haben und zu sagen, okay, ich mach das jetzt wirklich und ich glaube daran, dass es mittelfristig gut für unseren Brand sind. Da gibt es wirklich nicht viele, die das machen, außer wirklich meiner Erfahrung nach sehr erfahrene Marketers, die schon auch bei großen Brands waren, also ich sag jetzt mal wirklich Nike, Adi, also jetzt in meiner Schuh- und Klamottenbubble wirklich große Leute, die dann wirklich wissen, okay, das dauert ein Weilchen und das wird sich irgendwann, das ist so ein bisschen wie in der Politik, ja, Man macht große Reformen, aber im Grunde genommen, das, was hinten dann an positivem Effekt rauskommt, ist vielleicht erst in 2, 3, 4 Jahren spürbar, ja. Und das ist halt ultra schwer für die Marketers, wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt die Verantwortung und kann sagen, dass wir 3 Jahre lang in Skateboarding reingehen oder in BMX oder. Ich glaube, das ist ultra schwierig. Also das ist so ein bisschen das. Aber vielleicht darf ich das, sorry, wenn ich gleich nochmal direkt weitermache, aber vielleicht kann ich da auch nochmal eine Lanze für unsere Sportarten brechen oder für unsere Kulturen eher. Ich glaube tatsächlich, dass man vieles auch mit Content lösen kann und trotzdem Traffic in die Shops reinkommt. Man muss es natürlich irgendwie authentisch umsetzen und unsere Kulturen sind ja sehr darauf bedacht, bei sich zu bleiben, sich nicht zu verkaufen oder in dem Sinne möglichst real und authentisch immer noch zu bleiben, was total legitim ist. Aber es gibt Formate, mit denen kann man es, glaube ich, auch schaffen, trotzdem Traffic zu bekommen und Conversion zu bekommen oder Einbindungen bei Events so schlau zu machen, dass man einfach, weiß ich nicht, eine Brand Awareness steigern kann von irgendeinem Brand. Man muss halt das gut durchdenken. Thema, ich glaube, Knickknacks hattet ihr letztes Mal, ne? Bei dem Breaker Event oder beim BC One, richtig?
Nicht BC One,
das war ein anderes so, Event in Hamburg.
Battle of the Year,
Entschuldige, genau. Und ich glaube auch, also wenn man da jetzt wirklich nochmal langfristig dran arbeitet, das wird auf jeden Fall seine Früchte tragen, weil die Community einfach so dankbar ist und so hungrig auch, dass sie sagen, okay, cool, machen wir, wir hängen uns da rein, weil ja eben nicht viele Brands dieses Potenzial leider ausnutzen, ist eben noch sehr viel Platz da. Also sollten die Marketers es nutzen, weil man sehr viel für sehr wenig Geld bekommt.
Ich möchte mal einmal zwei Schritte zurück machen mit dir. Denn wir sind hier sehr schnell auch schon fast in dem Weg, dem, was wir den Leuten mit an die Hand geben wollen. Was wir da brauchen und was wir noch ein bisschen verstehen müssen, ist die intrinsische Motivation, die du hast. Und wir haben ja ein bisschen gehört, wo es bei dir angefangen hat. Lass uns aber mal ein bisschen über deinen kulturellen Weg auch reden und was für Erfahrungen du da gesammelt hast. Vielleicht auch auf deiner Seite, weil du da ja auch schon mit Brands in Kontakt gekommen bist als Athlet. Und in einer Welt warst, die ja schon, die war da, die hatte Strukturen. Aber wie hast du deinen Weg darin gefunden? Hattest du Vorbilder für deinen Weg?
Boah, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich bin da irgendwie so reingerutscht, einfach mit der Liebe zum Skateboarding. Und ich habe einfach irgendwie immer einen Weg gesucht, mein Skateboarding zu realisieren und möglichst wenig Zeit zu verlieren, also viel, viel Zeit auf dem Board irgendwie zu verbringen und das mit allem anderen, was passiert, zu vereinbaren. Und dann war das eine ganz logische Konsequenz. Ja, du machst eine Ausbildung bei Racware, bei einem deiner Sponsoren. Du kriegst jedes Wochenende frei, wo du zum Event musst und irgendeine Meisterschaft fährst oder. Okay, cool, mache ich. Gar nicht drüber nachgedacht, saß ich in der Berufsschule, fertig. Das Gleiche bei Vans. Vans war auch einer meiner Sponsoren damals schon, die dann gesagt haben, oh Steffi, weißt du was, du kannst doch mal ein Praktikum in München bei uns machen. Und ich so, ja cool, gerade Ausbildung fertig gemacht, was mache ich jetzt? Ja, ziehe ich nach München, mache ich ein Praktikum. Aus dem Praktikum ist dann der Job geworden, weil ich mir gedacht habe, ja cool, kann ich immer noch weiter skaten, weil die werden das auch verstehen, wenn ich sage, ich bin an dem Wochenende irgendwie nicht im Office. Und das war dann auch so abgesprochen, genau. Und dann, bevor ich dann richtig angefangen habe zu arbeiten, so, habe ich dann noch das letzte bisschen aus meinem Körper rausgeholt. Und dann, genau, Die Motivation, diesen Weg zu gehen, war eigentlich immer, Skateboarding in der Mitte von meinem Leben zu haben und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, weil ich das schon so als eine gewisse Familie auch empfunden habe und auch für mich einfach dieses Gefühl, neue Tricks zu lernen und so weiter und so fort. Und ja, ich bin eine Frau und ich habe vielleicht auch gewisse Dinge als erste Frau, Cover auf der Kingpin und so weiter und so fort. Das hat mir letztendlich natürlich geholfen, auch irgendwie eine Rolle einzunehmen. Aber es war nicht so, dass ich damals das so realisiert habe, sondern eigentlich war es eher so, dass ich gedacht habe, boah krass, jetzt bist du auf dem Cover von der Kingpin mit nur einem Frontside-Boardslide. Hoffentlich finden die anderen das nicht total uncool und irgendwie so war mir fast schon peinlich, dass ich ein Cover hatte, oder peinlich nicht, aber ich war so ein bisschen, ich hatte halt irgendwie Schiss, so dass die Leute denken, boah, das ist ja nur ein Frontboard und es war schon, also war schon zu der Zeit ein beachtlicher Trick, also das waren eigentlich unbegründete Ängste, aber ich habe mich halt immer mit den Jungs gemessen, also ich hatte gar nicht im Kopf so, ja, du willst jetzt hier eine Lanze für die Frauen brechen, sondern ich bin einfach den Weg gegangen und jetzt im Nachhinein ist mir das eigentlich erst so seit den letzten 10 Jahren so ein bisschen bewusst geworden, was da passiert ist und dass ich das jetzt nutzen kann, um nochmal andere Türen zu öffnen, um andere, um Frauen im Skateboarding nochmal anders zu unterstützen und die Selbstverständlichkeit eigentlich nochmal zu klären, dass egal welches Gender jemand hat, jede Sportart machen kann und in jeder Sportart Unterstützung haben sollte, ja. Und genau, also ich hoffe, das beantwortet das so ein bisschen. Also keine Vorbilder.
Das ist ein Thema, da müssen wir natürlich einhaken, Steffi, ne? Weibliche Teilhabe innerhalb Skateboardings und vielleicht auch anderen Subkulturen, die auf augenscheinlich erstmal oder traditionell eher männlich dominiert waren oder sind. Dementsprechend, wie würdest du es vergleichen, so heute, also Stand heute zu damals, als du angefangen hast und du vielleicht fast schon ja ein Einhorn warst, sage ich mal, übertrieben gesagt, zu wie hat sich's über die letzten Jahre, Jahrzehnte verändert, Skateboarding und die weibliche Teilhabe?
Ja, hat sich komplett geändert. Also ich sag mal, die letzten 10 Jahre sind einmal um 180 Grad gedreht, weil wirklich früher war es ja so, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie einfach in einem Sport-BH auf einen Skateplatz gehe und da mein Ding durchziehe, sondern früher war es so wirklich, also komplette Uniform, Baggy, XL-T-Shirt, bloß nicht als Mädchen auffallen, sondern du bist halt eher so der Tomboy unter den Jungs. Und jetzt ist es so, dass die Frauen einfach wirklich genau, wenn sie wollen, dann skaten sie im Bikini im Skatepark und keiner hat das Recht, da auch irgendwas zu sagen. Das war früher überhaupt nicht denkbar, weil das dann wirklich so war, ja, das ist irgendwie so die Betty, die will irgendwie nur die Männer abchecken oder sonst was, ne? Und daher auch auf die Struktur im Skateboarding zu schauen. Also Olympia, ja, nein, gibt es ja immer so schwarz-weiß. Ich finde, was Besseres hätte dem Frauensport eigentlich nicht passieren können als diese Olympia-Integration in Tokio, weil das nochmal ganz andere Türen gerade für die Frauen geöffnet hat, ja. Equal Pay, Unterstützung, dann auch die Events, also Road to Olympia, ne, diese ganzen Events, die stattgefunden haben. Natürlich hatten noch nicht viele Frauen ein hohes Level, aber durch diese Olympiatür hat sich da eben echt viel getan und hat sich eigentlich diese Chancengleichheit nochmal ums Vielfache für die Frauen dargestellt. Und das finde ich halt wirklich cool. Und ein weiterer Punkt, also einmal Olympia, Riesen-Accelerator für Frauen-Skateboarding. Und was noch passiert ist, dieses Community-Ding. Also durch Social Media haben sich natürlich sehr viele Communities gebildet, so wie in allen anderen Kulturen ja auch, ja. Und die haben sich da untereinander verabredet und haben so ihre eigenen Hubs gegründet und sich gefunden und verabredet und sind dann zusammen in den Skatepark gegangen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Riesenunterschied, den eben Social Media da kanalisiert hat. Also, dass da viel passiert ist und dass man auch sieht, okay, in Australien gibt's eine super krasse Skaterin, an der orientiere ich mich jetzt und sky is the limit, so, das kann ich jetzt auch. Und dann hat sich das nochmal so total multipliziert, weil es früher ja auch nur Max gab und in den Max gab es halt unverhältnismäßig wenige Frauen, die gecovert worden sind oder auch, dass man mal was aus USA gesehen hat oder so, war ja eher fast gar nicht. Und ich glaube, da dahingehend auch durch die Medien hat sich da halt einfach nochmal extrem viel getan.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was, wie du schon sagst, die letzten 10 Jahre, nur das muss man sagen, auch innerhalb Skateboardings oder Skateboarding jetzt als Beispiel, das ist wie so eine positive Aufwärtsspirale, muss man sagen, ne? Irgendwie durch Olympia wird mehr weibliche Teilhabe bedingt. Dadurch wird Skateboarding als Sportart und Lifestyle auch einfach für mehr Mädels interessant, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen oder sich da auch reinzutrauen, ne, in die ehemalige Jungs- und Männerdomäne. Daraus resultiert wiederum auch, dass die weibliche Konsumentin auch für Skatebrands interessanter wird, die sich teilweise neu ausrichten, ne, da auch ein neues Geschäftsfeld oder Konsumentenfeld irgendwo sehen. Und dementsprechend ist das einfach nach wie vor gefühlt im Aufschwung. Ne? Es poppen mehr und mehr weibliche Pros auf, aber auch weibliche Skategangs, weibliche Brands. Also da ist nach wie vor einfach irgendwie richtig Musik drin, was man so im männerdominierten Skaten, so die Energie vermisst man teilweise vielleicht sogar schon ein bisschen über die letzten Jahre hinweg. Ja, muss man schon so sagen.
Ja, auch da ist wieder, ne, dieses hungrig sein. Ja, wenn du eine lange Zeit natürlich irgendwie keinen Support erfährst und irgendwie auf kleiner Flamme gehalten wirst, wie auch viele andere Nischensportarten, Klippenspringer etc. pp. Ne? Also es gibt ja genug Beispiele. Ich glaube, wenn man da jetzt nochmal, um den Bogen zum Marketer zu treiben, ich glaube, wenn man da auch mal reinguckt, ne, was gibt's denn alles so? Was kann man denn so machen? Wer ist denn noch hungrig? Wer hat denn Bock, Content zu machen und coole Geschichten zu erzählen? Ich glaube, da gibt's echt noch einiges so. Also
ich finde ganz interessant zu beobachten, dass vielleicht auch durch den Podcast selber Algorithmen mir häufiger Skating-Content wieder in die Bubble in mein Feed geschoben haben. Und ich schon sehr viel mit, also mein Eindruck ist, es ist unheimlich viel Style, unheimlich viel Ästhetik, unheimlich viel auf den Content selber. Und es ist nicht mehr so rough, rugged and raw, wie ich es früher wahrgenommen habe und nicht mehr viel mit Knallen und Fail und sowas alles, sondern es ist hoch inszeniert und auch Gender, also es soll jetzt nicht klischeehaft sein, aber so, sowohl auch hübsche Jungs als auch hübsche Mädchen, die genau das auf dem Board mit einem coolen Trick mehr inszenieren, als ich es gesagt habe, das Gefühl hatte in der Vergangenheit. Das komplette Ruffle-Erlebnis, der Lifestyle mit allem drum und dran transportiert wird. Das, die neue Social-Media-Welt lässt das ja auch gar nicht mehr zu. Verändert das, offene Frage an dich, Anne, auch das Bild von Skateboarding insgesamt? Oder ist das nur meine Bubble, wo ich das gerade so wahrnehme? Oder habt ihr auch das Gefühl?
Nee, also da kann ich direkt, das hatte ich tatsächlich irgendwie so als Punkt aufgeschrieben. Social Media ist halt in dem Sinne demokratisch, ne? Und früher, vor allem als Steffi angefangen hat, diese besprochenen Boomzeiten Skateboardings, da war die Medienlandschaft noch eine andere, ne? Das war pre-Social Media. Da gab es Skateboard-Magazine, die von einem fixen Team geführt wurden. Und das waren die Gatekeeper der Szene und der Industrie sozusagen, ne? Die haben darüber entschieden, wer bekommt das Spotlight und wer nicht. Und da gibt's ganz viele Beispiele, die Leute, die krassesten Skater oder wahrscheinlich auch SkaterInnen waren, die es aber nie geschafft haben, irgendwie das Level an Feature zu bekommen, einfach weil die irgendwem bei irgendeinem Magazin nicht gepasst haben oder die geshadowbanned wurden, so nach dem Motto. Aber Steffi, da warst du wahrscheinlich sogar noch wesentlich näher dran.
Ja, man muss da wirklich sagen, dadurch, dass ich so ein bisschen, wie sagt man denn, nicht Prospects, aber so, ich hatte so meine Gang halt, ne? Die Jungs, die mich halt unterstützt haben, aus Mülheim an der Ruhr, viele wirklich sehr großdamige Skateboarder, die mich wirklich ernst genommen haben und mich wirklich auch beschützt haben in dem Sinne, egal ob ich an den Spot gekommen bin oder so. Ich war halt einfach die Steffi so, ich war mit dabei und ich glaube, dass das wirklich auch ein Glücksfall für mich war, weil ich dadurch gefilmt worden bin zu der Zeit, weil ein Filmer hat keine Zeit gehabt, irgendwie eine Frau zu der Zeit zu dokumentieren, weil wenn die irgendwo an einem Spot waren mit 4, 5 hochkarätigen Boys, dann hatten die auf jeden Fall immer Prio und da hatte ich irgendwie so ein bisschen Glück, dass ich da irgendwie echt Support erfahren habe. Also die Jungs waren irgendwie schon Feministen, obwohl man es gar nicht gewusst hätte zu der Zeit. Das ist ein interessanter Punkt. Ne?
Ich gehe nämlich schon, wie ich da vorangehe, weil ich finde das total spannend. Und das ist mein ganz persönlicher Kosmos. Ich bin Hip-Hop, solange ich denken kann. Natürlich auch irgendwie gesellschaftlich erst von meiner Familie, von meiner Mutter erzogen. Aber grundsätzlich hat meine Kultur mir ganz viel von dem Wertekompass, für den man heute kämpft und der heute positioniert werden soll und auch genau definiert werden muss, den hat mir meine Kultur im Hip-Hop eigentlich schon immer beigebracht. Und ohne das, was um mich herum passiert ist, ich selber im Kern habe so gedacht, ich habe das Gefühl, Skateboarding, da sind wir nicht bei den Codes, hat im Kern wahrscheinlich ähnlich gearbeitet, ne? Oder? Also das der Wertekompass war schon immer da, der wahrscheinlich auch die Kultur so groß und stark gemacht hat.
Sie wussten es aber noch nicht.
Ja.
Nein, also tatsächlich, Nico, da muss ich tatsächlich so ein bisschen differenzieren. Also die damalige Szene war schon sehr protektiv. Also sie waren sehr homophob. Wenn ein Skater nur den Anschein hatte, homosexuell zu sein oder sowas, das wurde sofort, ging das durch die Szene. Und ich habe da auch ganz böse Dinge erlebt, dass teilweise Leute wirklich nicht aufgetaucht sind mehr auf Events. weil es denn hieß, ne, der ist gay oder wie auch immer. Ganz schlimm, wirklich. Und ich habe auch ganz viele schlimme Erlebnisse gehabt. Also ich bin am Dom früher geskatet, so der Spot in Köln, Domplatte. Und ich bin da auch ganz oft vor sogenannte verschlossene Türen gelaufen. Ne? Also das war so, ja, nee, am Curb sitzen, wo dann alle gechillt haben, ne, nach dem Skaten, vor dem Skaten, zwischen dem Skaten. Nee, nee, da konnte ich mich erstmal nicht mit hinsetzen. Erst als ich ein, zwei Jahre auf der Domplatte war und einfach gefahren bin und dann habe ich mich halt irgendwo anders hingesetzt und hatte dann natürlich auch so Skate-Buddies und ein, zwei Mädchen gab es in Köln zu der Zeit schon, ja, und dann hatte man da seine Verbündeten, haben wir uns halt woanders hingesetzt und dann irgendwann haben die aber gecheckt, boah, krass, die macht ja einen Kickflip über die Mülltonne. Okay, und auf einmal änderte sich so ein bisschen das Gefüge, dann hatte man so ein, zwei Friends da von der Domplatte auf einmal, die das irgendwie cool fanden und dann eben für einen da ja, dann die Tür geöffnet haben. Ne? Und dann nach zwei Jahren saß ich dann schon mit auf dem Hauptkorb und durfte damit chillen. Und jetzt Crazy. Darf ich vielleicht sagen, dass ich ja mit von der Domposse irgendwie doch mit dazugehöre. Ja, also es ist aber ein langer Weg gewesen. Also es gab auch echt schlimme Situationen. Und
würdest du
genau, ich kurz nur einhaken? Abschließend würdest, zum, ja. zum Nico würde ich nur noch kurz sagen, ich glaube, da die Szene so hart war und so viel Angst hatte, irgendwas zu verlieren oder irgendwie uncool zu sein oder was auch immer dann das beschreibt, ich glaube aber, in sich selber haben viele das Gefühl gehabt, eigentlich ist Skateboarding doch total anders. Und das ist ja das Schöne, dass man das jetzt wirklich hat. Und da kommt auch noch mal das Frauenskateboarding dazu. Ich glaube, dass Frauenskateboarding und auch an und für sich Skateboarding hat sich ja total geöffnet und ist jetzt wirklich an dem Punkt, wo es das ist, was es eigentlich ist. Nämlich, es ist inklusiv, es ist kreativ, es ist welcoming, es ist bunt, es ist alles außer eng und protective. Also klar, protective im Sinne von die Kultur selber, aber die trägt man ja in sich im Herzen und nicht nach außen. Also von dem her, ja, sorry, Leo, wollte da nicht noch reingreschen, aber das war wichtig.
Alles gut, ich glaube, da wurde jetzt zu deinem Upbringing da genug gesagt. Ich finde es auch super interessant, vielleicht um da jetzt noch die Brücke zu schlagen, weil du hast ja auch ein eigenes Eventformat, ne, mit dem du genau das zelebrierst, was du gerade gesagt hast, ne, diese tollen Facetten von Skateboarding, und zwar ist das dein Coco Loco Event Konzept, was von Vans unterstützt wird. Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben, weil es ja auch so eine Bühne doch auch ist für Inclusivity und vor allem Female Skateboarding. Wie es dazu kam, wie lange du das schon machst, was da so der Stand der Dinge ist, weil wir hatten es ja gerade auch wieder zu dem Shift, ne, der offensichtlich stattfindet in der Marketingwelt, zumindest hört man das gerade überall, ne, in Richtung in Real-Life-Events und Happenings und ja, da, auch da bist du Expertin scheinbar.
Nur scheinbar. Nee, genau, also das Eventformat ist entstanden, genau, kurz nachdem ich meine Tochter bekommen habe, da habe ich mir gedacht, ah, jetzt muss ich aber mal wieder was machen, also Event erfunden. Habe bei meinen lieben Kollegen bei Vans angerufen, habe gefragt, habt ihr Bock? Und da zu der Zeit war es wirklich relativ stark, dass die einen Frauenfokus hatten. Also jetzt so ungefähr vor 5, 6 Jahren muss das gewesen sein. Und dann, genau, in diesem Event geht's, wie du schon gesagt hast, darum, Frauen zu stärken, ein Safe Space einfach zu haben in Skateboard-Hallen, in Skateparks, Streetspots, auch ganz wichtig. Und letztendlich ist es einfach ein Gathering von Communities. Also habe ich versucht zu schauen, okay, welche Communities haben sich denn gebildet und die organisieren sich ja alle selber, ob es was weiß ich, die Bubi-Brettler in München sind oder in Innsbruck oder Space Invaders, Skate Space Leipzig. Es gibt wirklich, also ich könnte euch jetzt 10, 12 Communities nennen, die sich eben über Insta hauptsächlich organisieren, um dann einen Skatespot zusammen zu beskaten. Und dann habe ich die alle gefragt, ich sage, hey, wollt ihr nach Berlin kommen oder nach Köln? Ich mache das Coco Loco. Wir sind einfach zusammen. Es ist jetzt in dem Sinne kein Format, wo es um Leistung geht und ein Contest ist, aber wir machen am Ende ein Loco-Jam. Ja, also da ist einfach Stuff for Tricks. Und genau, und alle fanden es cool. Und so ist es dann einfach ein wirklich erfolgreiches Event-Format geworden, wo ich eben auch wieder geschaut habe, okay, wie kann ich den Sponsoren garantieren, dass sie, trotz dass es eine Nische im Skateboarding noch ist, nämlich Frauenskateboarding, dass sie trotzdem daraus schöpfen können und eine Art Media-Value am Ende haben. Und das ist eben auch durch die Communities passiert. Also ich bin da auch immer ziemlich transparent mit den Leuten, die zu meinen Events kommen und sage, ey, wir kriegen was, aber seid so lieb und postet selber was kommt her und macht was im Video für mich oder. Weil die das ja auch verstehen. Die wissen ja, es braucht halt Geld, um Materialien für einen Bastelworkshop zu kaufen. Es braucht Geld, um Hotelzimmer zu bezahlen, die ich stelle. Oder zum Beispiel von Generator haben wir dann umsonst Hotelzimmer bekommen. Dann habe ich auch gesagt, hey, ne, ihr könnt umsonst pennen. Bitte tut mir einen Gefallen. Postet einen Clip, bevor ihr ins Hotel geht und danach. Und das haben alle gemacht, ja. Und ich hatte nie ein Problem, am Ende irgendwie einen guten Media-Value zu haben, weil, wie gesagt, diese, wie sagt man, eine Hungrigkeit wieder da war. Und auch da, um einfach mal abschließend zu sagen, ich glaube, es gibt sehr viele Formate, die man super zusammen umsetzen kann mit Personen aus unseren Kulturen, egal ob es Einzelpersonen sind oder Communities, die Bock haben, was zu machen und dann am Ende einen einzigartigen Content zu haben und eine Geschichte zu erzählen, um auf ein Produkt aufmerksam zu machen oder. Also ich bin da der festen Überzeugung, dass da sehr viel Potenzial einfach noch da ist, ja.
Auf jeden Fall, da gibt's doch einiges zu holen, auf jeden Fall. Und das meistens auch auf so eine unkomplizierte und sympathische Art und Weise, ne? Also das, was du gerade gesagt hast, dass das ein Briefing in Form von einer WhatsApp-Nachricht, ne? Ohne irgendwelche Creator-Managements dazwischen geschaltet oder irgendwelche Tools. Das ist einfach so nah und unmittelbar und irgendwie ehrlich. Schon fast schon zu leicht. Darf man auch nicht vernachlässigen.
Mein ganzes Leben besteht daraus, dass ich auf WhatsApp mit allen Menschen alles kommuniziere, weil das der engste und tiefste Kontakt in die Kulturwelt ist. Glaubt mal, ihr habt ja beide auch auf beiden Business-Seiten zu tun. Könnt euch vorstellen, wie genervt die Leute um mich rum darüber sind und immer dann so vorsichtige Formulierungen, wie ich sie heute Morgen auch gerade wieder im Chor gekriegt habe. Nico, es wäre lieb, wenn wir es dann aber irgendwann auch auf den ordentlichen Weg bringen könnten, in eine E-Mail mit einem Drum und Dran.
So. Und du so, buh.
Der ordentliche Weg ist der funktioniert, was geht?
Ich habe kein E-Mail-Postfach.
Also das ist auch vielleicht ein Generationending, ne? Also ich sag mal so, WhatsApp, wenn du die Leute erreichen willst und dafür sorgen willst, dass die zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Spot vielleicht auftauchen, dann kannst du denen nicht mit E-Mails ankommen. Es ist halt einfach vorbei, ne?
Ist es bei mir das Gleiche? Wenn Leute mit mir kommunizieren wollen, müssen sie mir eine WhatsApp schreiben.
Ja, ich denke auch. Also ich habe mal eine ganz schöne Quote von dem CEO von Hitchies gehört. Das sind diese Haribo-Drachenzungen-Teile. Also Haribo natürlich nicht, aber halt.
Von Hitch halt, ne?
Von Hitchler. Und der hat gesagt, original, also ich brauche keinen E-Mail-Account. Der hat natürlich auch eine Assistentin, ist der CEO von Hitchler, ne? Aber er sagte, alles, was bei mir passiert, entweder die Leute rufen mich an oder schreiben mir eine WhatsApp oder. Alles andere ist nur noch ein Killer, außer wer da jetzt natürlich diese Verträge oder was auch immer unterschreiben muss, dann macht er das mit seiner Assistentin zusammen. Fand ich eigentlich ganz sympathisch, habe ich direkt überlegt, ob ich mich bewerben soll. Also Hitchies, wer Bock hat, unsere Events zu sponsern, bitte bei uns. Wir können auch über WhatsApp.
Das sind schöne WhatsApp-Deals, gefällt mir.
Ja, genau. Also man muss sich eben auch der Zielgruppe dann auch irgendwie anpassen, denke ich, ne? Und zu gucken, kann ich auch noch eine andere Anekdote zu erzählen? Junge Streetwear-Brands vermarkten auch über WhatsApp-Channels. Also ist ein Channel, ist vielleicht nicht Nummer eins in der Conversion, aber es funktioniert, um die Leute zum Beispiel auf den Sale aufmerksam zu machen oder, weil eben die alle auf ihrem Smartphone leben, ja, und nicht in ihren E-Mail-Accounts auf dem Rechner.
Komm in die Gruppe, sage ich da nur. Steffi, vielleicht um jetzt so Richtung hinten raus nochmal so ein bisschen, ne, auf deine persönliche, auf deinen persönlichen Werdegang einzugehen, vor allem aus meiner persönlichen Skater-Sicht. Was sind so, ja, den einen Moment rauszusuchen ist wahrscheinlich schwierig, aber so einer deiner Top 3 Skateboarding-Momente persönlich? Was kommt dir direkt in den Kopf?
Boah, ich glaube, klar, als ich diesen Frontboard gemacht habe und ich bin zu dem Spot hingegangen, also das Foto, was quasi dann auf dem Cover der Kingpin war. Das war schon ein Tag, der war irgendwie für mich, ich dachte, ja, fährst mal mit zum Handrail hin, die anderen sind es geskatet und dann habe ich es mir angeguckt und dachte so, okay, könnte ich mal versuchen. Dann hat das tatsächlich geklappt, irgendwie 2 oder 3 Tries, also es war echt cool, der Tag, weil ich auch ohne Druck selber hingegangen bin, glaube ich. Hab mich nur danach geärgert, dass ich eine Nike Baggy-Hose anhatte und ich ja von Vans gesponsert war. Das war dann so ein bisschen peinlich.
Und da gab's noch kein Photoshop.
Genau, da hat man das noch nicht gefotoshoppt. Habe ich auch ein bisschen Ärger gekriegt von Vans tatsächlich. Aber genau, das war einer der schönsten Momente. Dann natürlich gab's echt super viele Momente in Barcelona, in Amerika, Triple Crown geskatet. Es gab so viele tolle Momente, so Menschen kennenzulernen, auch irgendwo auf einer Couch zu crashen bei Peoples in, wie gesagt, irgendwo in Kalifornien, weil man ja weiß, irgendwo findet man was in der Community, ne? Das ist so normal, dass man irgendwo hinfährt als Skater oder Skaterin und dann einfach irgendwo eine Couch crasht und man hat eigentlich immer die Sicherheit, dass man gut unterkommt. Gab tatsächlich echt viele, viele Momente. Aber viel hat mit Reisen und mit Menschen tatsächlich zu tun, ne? Natürlich, ja, auch.
Dieses Netzwerk, was man einfach aufbaut, ne? Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dieser, kennt irgendeiner von euch diese Simpsons-Folge, in der Homer Teil dieser Illuminaten-ähnlichen Vereinigung wird? dieser geheimen Bruderschaft, die einem quasi super viele Benefits im Vergleich zur normalen Bevölkerung verschafft. Und so fühlt sich Skateboarding auch immer an, wie du es schon meintest, ne? Egal, in welche Stadt du kommst, mit einem Anruf oder so, holt dich irgendjemand ab, den du vielleicht noch nie getroffen hast, aber man weiß, man ist so Brüder oder Schwestern im Geiste, man hat einen Schlafplatz, man kriegt die besten Essenserfahrungen. Es ist einfach, so ein unsichtbares Band, was einfach eint, ne? Das,
ja, total.
Ist, glaube ich, auch einfach so ein Alleinstellungsmerkmal von diesen doch auch oft urbanen, ja, Cultures, um die es hier immer wieder geht.
Ich würde gerne noch eine Sache so zum Ende sagen. Also ich glaube, eben oft unterschätzt ist, wenn wir jetzt wieder aus dieser Marketer-Sicht jetzt nochmal reden, oft unterschätzt ist wirklich wie wertvoll dieser Content ist und diese Geschichten, die man erzählen kann und was man damit alles verbinden kann. Dass es so sogenannte Natural Hooks gibt, ja, automatisch bei vielen Sportarten ja sowieso, bei dem Skaten eh. Also man bleibt halt einfach kleben, weil jetzt ein Trick passiert. Aber man kann halt einfach so viele coole Geschichten erzählen. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Brands da draußen, die das versuchen könnten und es auch sich wirklich positiv auswirken würde. Also bin ich fester Überzeugung. Natürlich bin ich Skaterin aus dem Herzen und möchte unsere Sportarten auch unterstützen. Aber es ist so viel Joy auch dabei und beispielhaft, ich arbeite auch für eine Skateschule. Es ist so viel Steh-auf-Mentalität, auch wenn du es diesmal nicht schaffst, dann schaffst du es das nächste Mal. Du hast Unterstützung, glaub an dich. Also wirklich diese wo man nie müde wird, von dieser Geschichte zu erzählen, glaub an dich und du schaffst das, auch wenn du mal hinfällst. Das ist ja auch so ein Narrativ, was uns als Skateboarder oder als Sportler auch immer wieder begleitet. Und das ist so cool, weil es einfach so eine Lebensmentalität auch ist, oder? Also es passt ja auf alles im Grunde genommen.
Auf jeden Fall. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann kann nicht allzu viel schiefgehen im Leben. Also, ich klopfe auf Holz, aber man hat auf jeden Fall ein dickeres Fell, sag ich mal.
Sag mal, ich möchte mal eine allgemeine Frage stellen. Vielleicht auch ist das dann der Schluss. Warum 2026 eigentlich noch Skateboarding? Warum ist das ein Feld, mit dem man sich beschäftigen sollte? Fasst mir das mal zusammen nach dieser Stunde.
Ich glaube, es ist immer noch einzigartig, weil es viele Sachen verbindet. Es verbindet Sport, es verbindet Mode, es verbindet Kreativität, es verbindet Menschen, Kulturen. Es hat eigentlich keine Grenzen. Dann verbindet es Breitensport und Leistungssport auch noch. Es verbindet den Core, also die wirklich coolen Dudes, irgendwie die so total protective sind, mit eigentlich aber doch einem sehr offener, mit einer sehr offenen Welt. Von dem her, man hat die Möglichkeit, Richtung Olympia zu gucken. Man hat die Gen Z, also man hat eine nachwachsende Zielgruppe. Man hat aber auch die Millennials auf der anderen Seite, die mit Skateboarding, wie wir jetzt, sage ich mal, irgendwie schon Kontakt hatten in ihrer Jugend und trotzdem noch Fan sind. Also wenn man da rausguckt, gibt es ja unglaublich viele Millennials oder ich sag mal auch 40 plus bis 60, die jetzt in Skateschuhen rumlaufen, ja, oder diese Skateschuh-Silhouette haben, die ja jetzt wieder trendet. Also auch da Möglichkeiten für Marketers im weiteren Sinne zu gucken. Es ist immer so, ich glaube, dass Trends in unserem Feld, nicht nur in Skateboarding, sondern in unseren, auch mit der Straße, mit unseren urbanen Kulturen verbunden ist und diese Originalität einfach heutzutage immer noch gefragt ist und auch ein Differenzierungsmerkmal werden kann für Brands. Und eben nicht so alles so zu machen wie die anderen. Weil das geht unter, geht nicht. Würde nicht funktionieren.
Ich würde es tatsächlich versuchen, mit einem Wort zusammenzufassen, als Counterpart zu Steffi. Also nicht das, was du gerade gesagt hast, sondern wenn ich jetzt das kurze knackig machen würde, da würde ich sogar noch nochmal aufgreifen von unserem ersten Panel letzten Herbst in Hamburg, und zwar das Thema Engagement, und zwar nicht Engagement im klassischen Sinne, wie man es jetzt gerade aus dem Social-Media-Kontext kennt, sondern eher, ne, übersetzt mit dem Wort Engagement. Das ist einfach dieses Feuer, mit dem jeder und jede, die sich irgendwann mal damit identifiziert hat, mit Skateboarding. Ja, wenn man einmal so hooked ist, dann kommst du davon nicht mehr weg, ne, und hast selbst bis ins Erwachsenenalter dieses Engagement, ne, und bist immer noch damit irgendwie verbunden, interessierst dich immer noch dafür, bekommst mit, was vielleicht passiert, du kaufst, du trägst die Klamotten, du trägst die Codes der Kultur in dir, selbst wenn du sie vielleicht gar nicht mehr aktiv ausübst. Und das ist was es einfach nach wie vor so super besonders macht und ja, warum es sich auch lohnt, sich darin nachhaltig zu engagieren.
Engagement. Ich finde ganz, ich mag die Ausführungen von euch, und ich merke, wie ihr natürlich da auch um die Sachlichkeit in der ganzen Debatte immer kämpft, weil es ja, glaube ich, heute auch nicht einfacher wird, sich als Subkultur immer zu positionieren und zu definieren. Aber ich glaube, das, was ich halt auch eingangs beschrieben habe, als ich von den Social Media Postings gesprochen habe, es ist einfach cool. Und es ist einfach stylisch. Und ich merke das immer wieder aufs Neue, dass eine gewisse, und wahrscheinlich ist das dann auch der Twist, den ich hier aus dieser Folge für mich mitnehme, dass sich die Inszenierungen ändern. Dass das, was der Grund ist, warum ihr Skateboarding im Kern als cool Lebensinhalt und das fühlt, was euch auch beide ja auf Leben lang verbinden wird, das war ein kleines bisschen anders, als es heute ist. Der Kern, der Stamm bleibt wahrscheinlich der gleiche. Die Inszenierung drumherum hat sich verändert. Und wenn es vorher eine Anti-Haltung gewesen ist, ist es heute halt eine gewisse Art. Und dadurch ist eine Coolness entstanden, ist es heute halt eine stärkere Inszenierung in die Mitte, weil das Spotlight größer wird. Das kriegen wir beim Breaking genauso mit. Die Einzel-Events beim Breaking haben dafür gesorgt, dass Breaker ganz anders in die Cypher steppen, ganz, ganz anders in den Kreis gehen, als sie es in der Vergangenheit gemacht haben, weil sie wissen, da sind noch 3 Scheinwerfer mehr und 2 Kameras oder 20 Kameras mehr auf sie gerichtet. So. Dadurch hat sich vielleicht die Art und Weise des Storytellings verändert, nicht aber der Chor, denn darum geht's genauso. Die Typen, die das machen, männlich wie weiblich, sind einfach krasse Motherfucker und gehören deshalb gehuldigt und auch supported. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir Steffi dich hier mit dran geholt haben. Weil Leo hat dich introduced als genau so jemand und als eine fucking Legend. Und ich glaube, wir sind total glücklich darüber, dass du heute, was ich halt auch sehr mochte, so sehr intensiv auch auf beiden Seiten schon verargumentieren konntest, wie man an die Sache angeht. Das war mehr Business Talk als Culture Talk zwischendurch hier. Aber man hat auch gemerkt, wie viel ihr da schon durchgespielt habt. Und deshalb sind die Protagonisten, die wir hier im Format haben, auch die richtigen, mit denen ihr sprechen müsst, wenn es darum geht, sich mit dieser Kultur zu beschäftigen. Ich glaube, so viel sollte klar sein. Und Leo, ich würde sagen, Praktikum beendet, aber jetzt kannst du das Format übernehmen, ne? Oder? Wie hat sich's angefühlt?
Na, gefühlt so wie immer. Also ganz still warst du dann am Ende auch nicht.
Ja,
Steffi natürlich sehr dankbarer Gast und auch ein dankbares Thema für mich, muss ich dann dazu auch gestehen.
Ja, und meine angeschlagenen Körper haben sich durch den Podcast geprügelt. Ja, genau, ja. Ich leg mich hin. Steffi, danke, dass du da warst.
Danke, Steffi.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Leo, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Street Culture Dialogues. Bis dahin.
Bis bald. Tschüss. Ciao.
Ciao zusammen.